Deutschlandfunk Kultur heute.
Als die Leiterin der Documenta 13, Carolyn Christoph Barkagiew, ein Wahlrecht für Erdbeeren und Hunde forderte, wurde diese nachhumanistische Weltsicht von der Kunstwelt sehr belächelt. Inzwischen ist die Naturzerstörung weiter fortgeschritten und es gibt nicht wenige Menschen, die der Ansicht sind, die Natur schlage mit zerstörerischer Kraft zurück und wehre sich gegen die Kolonisierung durch den Menschen. In unserer Reihe Denken ohne Grenzen stellen wir die Frage philosophisch, nämlich ob die technologieabhängige Menschheit etwas gewinnen kann durch ein neues Verhältnis Mensch-Natur. Und damit beschäftigt sich seit Jahren der Biologe und Naturphilosoph Andreas Weber. In seinem Buch Indigenialität beschreibt er das ganz andere Verhältnis indigener Gesellschaften zu ihrer Umwelt als eine Ökologie der Gabe. Was ist das für eine Idee, habe ich Andreas Weber gefragt.
Ja, der grundsätzliche Unterschied zwischen uns und solchen traditionellen Kulturen oder animistischen Kulturen besteht darin, dass diese sich in einer, man könnte vielleicht sagen, Gesellschaft des Lebens eingebettet sehen, also in einer Welt, die sie mit anderen Wesen teilen, die so ähnlich sind wie Menschen auch. Das heißt, sie sind eigentlich sowas wie Personen, bloß mit anderem Gewand. Und das geht dann so weit, dass auch Bäume und Flüsse solchen Personencharakter haben und dass die Menschen können dann mit denen kommunizieren und sie müssen auch auf deren Belange Rücksicht nehmen. Das heißt, in einer Welt, die wir mit anderen Personen teilen, können wir nicht die narzisstischen Oberherrscher sein, die alles andere zur bloßen Ding oder zur Ware erklären, sondern man muss ständig Beziehungen aushandeln und man muss sozusagen eine Balance schaffen, in der alle gedeihen dürfen. Und Menschen sind dann sowas wie die Chefpfleger eines fruchtbaren Kosmos.
Die Chefpfleger eines fruchtbaren Kosmos, gedeihliches Zusammenleben, Gemeinschaft mit der Natur. Wie sieht das praktisch aus?
Ja, das ist interessant. Praktisch sieht das so aus, dass nicht von Natur gesprochen wird. Das muss ich, glaube ich, mal sagen als wichtigster Punkt. In solchen Gesellschaften gibt es den Begriff Natur nicht, wie der sich bei uns im Abendland entwickelt hat, sondern es gibt bloß die anderen Wesen, die anderen Geschöpfe, die anderen Subjekte. Es gibt nicht so diesen Objektsammelbegriff für das, was dem Menschen gegenübersteht. Und das Stichwort da ist eigentlich sowas wie Gegenseitigkeit oder Fairness. Also die Idee besteht darin, dass der Mensch sich nicht mehr herausnehmen darf, als den anderen zusteht, denn alle müssen leben und gehören zum Leben dazu.
Und das funktioniert?
Ja, das funktioniert ja ziemlich gut und das funktioniert ja auch schon sehr lange, seit es eigentlich Menschen oder sagen wir moderne, anatomisch moderne Menschen gibt, sind Gesellschaften vermutlich auf dieser Basis aufgebaut gewesen, also animistisch. Und in dieser Gegenseitigkeit. Praktisch heißt das, die Menschen sind tatsächlich zuständig dafür, dass alle Wesen ihren Anteil behalten und dass alle Wesen ihren Platz behalten. Also wenn zum Beispiel eine Art, weil sie bejagt wurde, abnimmt. Also sagen wir mal, in Australien wird der Emu weniger. Das ist also ein reales Beispiel. Dann sind diejenigen, die in diesen Gesellschaften, in einer solchen Kultur mit dem Emu identifiziert sind, mit ihm verbunden sind, die sind dafür zuständig, einen Jagdbann auszusprechen. Und dann wird dieser Emu nicht mehr gejagt. Das heißt, er wird geschützt und so lange, bis es wieder genügend Emus gibt. Aber dieser Schutz funktioniert eben nicht wie bei uns mit Zählen und Messen, sondern der funktioniert über Rituale und über so eine gemeinsame Affirmation eines lebensspendenden Kosmos. Das ist sehr wichtig, dass diese Gesellschaften immer diese emotionale Ebene einer Verbindung zu den übrigen Lebewesen haben, die wir ja auch kennen, die uns ja auch irgendwie alle betrifft. Das haben wir ja nach wie vor. Und das ist es zum Beispiel auch so, dass man heute weiß, dass die Völker, die in Regenwäldern leben, von denen man lange dachte, dass sie da sozusagen bloß jagen und sammeln, dass diese Völker den Regenwald auf subtile Weise wie einen Garten gestalten. Aber nicht eben, indem sie ihn abbrennen und komplett neu aufbauen, sondern indem sie vorsichtig und einfühlsam einzelne Pflanzen fördern, ihnen bessere Lebensumstände geben und dadurch den Regenwald als solchen fruchtbarer machen.
Jetzt haben ja die Gemeingüter, also die sogenannten Commons, auch bei uns eine gewisse Konjunktur entwickelt in den vergangenen Jahren. Es gibt Menschen, die Tauschwirtschaft leben. Wir kennen das Prinzip Cradle to Cradle, das auf die Wiederverwertung von sozusagen 100% der in einem Produkt verwendeten Stoffe zielt. Aber da geht es ja trotzdem immer noch um Verwertung. Also der Gedanke, mit der Natur nicht in einem Ausbeutungsverhältnis zu leben, sie dem Menschen nicht untertan zu machen, wie es ja schon in der Bibel heißt. Sie als Geschenk zu betrachten, ist ein sehr radikaler Gedanke, der ja all dem zuwiderläuft, was wir jahrhundertelang als Fortschrittsentwicklung gelobt haben.
Ja, das ist so. Und daran können wir sehen, dass die Fortschrittsentwicklung, die wir jahrhundertelang gelobt haben, eben in eine Richtung laufen muss, in der sie dem Leben schädigt. Und das sehen wir ja heute auch. Und wir wissen auch, dass der biblische Satz mit dem Untertan eine der problematischsten Aussagen in der Bibel ist. Und das ist nicht der Kurs, der das Leben erhalten wird und nicht der, vor allen Dingen nicht der Kurs, der uns in diesem Leben mit erhalten wird. Und wenn wir uns die Geschichte der Menschheit, die Tiefenzeit der Menschheit angucken, dann ist ja die Zeit, in der der Mensch sich gegen die anderen Wesen stellt, als deren Ausbeuter und deren Schlechter, ist ja sowas wie 1% oder 0,5% der gesamten Menschheitsdauer. Das ist ja verschwindend gering. Und schon nach dieser kurzen Zeit stellen wir fest, dass der Erfolg zunehmend fragwürdiger ist. Und insofern, warum nicht zurückgreifen auf ein Modell des Verhältnisses zwischen uns und anderen, das sich über die meiste Zeit bewährte? Und das ist eben auch wichtig, dass Menschen intuitiv ja Zufriedenheit schenken. Wir wissen ja auch heute, dass Menschen sich mit anderen Lebewesen umgeben. Kinder haben nichts anderes zu tun, also sobald sie ein Tier sehen, als darauf zuzukrabbeln. Wir sind also eigentlich so gebaut, dass wir in dieser Allmende, in diesen Commons der gegenseitigen Fruchtbarmachung leben wollen.
Kann eine Rechtsperson für die Natur zu deren Schutz klagen, war eine der weitreichenden Fragen, die zuletzt auch schon gestellt worden ist. Und die Philosophin Martha Nussbaum fordert in ihrem nächsten Buch Gerechtigkeit für Tiere. Wir streiten immer noch um die Haltungsbedingungen für Schweine und drohen daran zu scheitern. Es scheint aber so eine Avantgarde des Denkens in der Biologie, aber eben auch in der Geisteswissenschaft zu geben, die das ganzheitliche Denken für nicht so absurd hält. Und Lösungen sucht gerade für diese krisengeschüttelte Welt. Worauf setzen diese Wissenschaftlerinnen, wenn man es jetzt mal in einem globalen Maßstab betrachtet?
Ja, das ist gut, dass Sie das erwähnen. Eigentlich beobachte ich wirklich einen fundierten Paradigmenwechsel in verschiedenen Disziplinen. Und Sie sagen ja auch, die Biologen fangen anders zu sehen. Bis vor 10 Jahren durfte man als Biologe immer nur behaupten, ein anderes Lebewesen ist eine Art Maschine. Inzwischen gibt es wahnsinnig viele Forschungen zum emotionalen Leben, zum Beispiel von Insekten. Unglaublich. Man weiß inzwischen, dass Spinnen träumen, ähnlich wie Menschen, und dabei so Körperbewegungen machen. Pflanzen kommunizieren etc. Und dann in der Soziologie gibt es ja mittlerweile die Bewegung zu sagen, wir beobachten traditionelle Gesellschaften nicht nur aus der hohen Warte des Westens, sondern wir wollen jetzt von denen was lernen. Bitte erklärt uns, wie ihr das macht. Also wir sehen da wirklich riesige Umschwünge. Und ich glaube, die sind natürlich davon getrieben, dass klar wird, dass wir mit dieser Sicht der Getrenntheit, hier die Herrscher, dort die Untertanen, dass wir einfach nicht weiterkommen. Also im Grunde genommen ist das so eine Art verzweifelte Rückbesinnung. Da sind doch noch so ein paar Rezepte ganz hinten in dem Buch, die mal funktioniert haben, lass uns die endlich mal angucken wieder.
Nicht zu vergessen die Pharmaindustrie, die ja schon lange auch in den Urwald marschiert, um sich dort die Rezepte, die Sie gerade genannt haben, sozusagen direkt abzugucken, auch von indigenen Völkern. Jetzt aber nochmal die ganz banale Frage im Hinblick auf die 8 Milliarden, die wir in unserem Gespräch gestern auch schon gestellt haben. Wie soll das funktionieren? Wir wollen nicht zurück zur Steinzeit, oder?
Ja, wir können auch gar nicht zurück zur Steinzeit. Man kann ja niemals je irgendwo hin zurück. Man kann ja immer nur nach vorne. Aber ich möchte schon noch ganz kurz sagen, die Pharmaindustrie beutet natürlich indigenes Wissen vielfach aus. So geht das nicht. Da brauchen wir auch Allmende, da brauchen wir Commons. Und ich glaube, dieses Stichwort ist eigentlich auch die Antwort auf Ihre Frage, wie lässt sich das sozusagen upscalen? Im Grunde genommen müssen wir sozusagen 2 Wege gehen. Der eine Weg, das kann jeder in seinem privaten Leben machen, heißt zu versuchen, sich mit anderen Wesen irgendwie auf die Ebene eines Du zu begeben und nicht um diese Herablassungswarte zu schauen. Das kann man ja schon in seinem Garten, das kann man schon mit den Pflanzen auf seiner Fensterbank beginnen. Das ist eine interessante meditative Übung. Und das andere ist, es wäre schön, wenn wir unsere Austauschbeziehungen auf diese Commons-Prinzipien umstellen würden und nicht mehr auf die Prinzipien des Überlebens des wirtschaftlich Mächtigeren und wirtschaftlich Stärkeren. Dann geht das auch mit 8 Milliarden Menschen, davon bin ich überzeugt.
Das war der Philosoph Andreas Weber über Indigenialität.